DL Teilhabeforum. Das Forum für Teilhabe im Beruf, Barrierefreiheit und Hilfsmittel.
DL Teilhabeforum. Star-Moderator Ben Streubel interviewt den Blindenrichter Rainer Spring zu dessen beruflicher Laufbahn. Ja, super. Dann herzlich willkommen an euch alle. Schön, dass ihr den Weg in unser Meeting heute gefunden habt. Und ganz herzlich bedanken für die Teilnahme möchte ich mich bei unseren beiden externen Gästen, dem Richter Rainer Spring und dem Moderator Ben Streubel. Und der Rainer wird vom Ben heute interviewt, unter anderem zu seinem beruflichen Werdegang, zu den Hürden und Herausforderungen, die in dieser Zeit bestanden, aber auch zu Erlebnissen, die positiv waren und ihm Mut gemacht haben. Ja, dann würde ich sagen, Vorhang auf für unsere beiden Hauptpersonen. Ich wünsche uns allen ganz viel Spaß und ich denke, dass wir einiges mitnehmen werden aus dieser Session heute.
Das wollen wir hoffen, ne? Dankeschön, liebe Rena, für die schöne Ankündigung. Du hast natürlich jetzt nicht gesagt, wo ich zu hören bin und wann. Vielleicht hat ja auch der ein oder andere der Teilnehmer heute Nacht mal zugehört. Also irgendwie kann ja durchaus sein, man konnte nicht schlafen. ARD Popnacht heißt das, was ich mache. Das ist immer von 0 bis 5 Uhr. Und also zivilisierte Menschen sind da wach. Andere, die es gerne mit Morgenbuffeln haben, die stehen halt früh auf und hören nachts nicht zu. Aber kann ja sein, also wenn jemand dabei war, gerne mit einem kleinen Losungswort Teilhabeforum, bekommt ihr einen Musikwunsch das nächste Mal bei der nächsten Show, sage ich schon mal. Ne? So, dann hallo Rainer, also schön,
hallo,
dass wir uns hier kennenlernen.
Schöne Zusage, ja, danke schön.
Muss ich mal sagen, ne? Also das ist, ja, ist über Hans-Jörg ist das ganze Jahr organisiert worden, der mir erzählte von dem Projekt. Und er fragte da mal so an und ich fand das also super spannend, allein schon, weil ich ja als Radiomoderator doch mit Nichtsehenden in dem Moment, mit Blinden auch übrigens, sehr viel zu tun habe, weil ich habe sehr viele blinde Hörer, die sich auch melden bei mir, aber auch alle sind ja nichtsehend zunächst einmal, wenn ich erzähle im Radio und das vereint uns ja da auch ein bisschen. Und für mich ist das super spannend, für Blinde und mit Blinden auch zu reden. Allein schon deswegen, weil ich ja Bilder im Kopf erzeugen möchte. Das ist ja das für einen Radiomoderator das Wichtigste. Wenn mir das gelingt, dann mache ich meinen Job gut. Wenn ich einfach nur sage, da fährt ein LKW von A nach B, dann kannst du dir nichts vorstellen oder Verkehrsmeldungen lese, wie du eben schon angedeutet hast, dann bringt das da natürlich keinen Spaß und auch sowieso nichts für den Blinden in diesem Moment. Also eine tolle Sache. Wo findet man dich denn jetzt gerade an? Wo bist du gerade? Bei was haben wir dich gestört?
Gestört habt ihr mich gar nicht. Ich bin jetzt an meinem neuen Wohnort in Rüdesheim am Rhein.
Ja, da kommst du ursprünglich her. Wie geht's den Eltern?
Meinem Vater geht's mit 93 Jahren noch immer wirklich gut. Der geht jeden Tag in seine Weinberge und in seinen Garten und fühlt sich sehr wohl dabei.
Und du hast so ein bisschen jetzt auch die Pflege übernommen, also guckst ein bisschen auf deine Eltern wieder back to the roots, ne, von Koblenz, ja, oder Marburg nach.
Das war so, naja, im Grunde genommen war das so die Brücke jetzt nach Rüdesheim. Ich bin im August 2022 in Ruhestand gegangen und leider bin ich seit 2011 verwitwet und dann waren die Eltern hochaltrig, haben Pflege gebraucht. Und das war der Grund, dass ich wieder nach Rüdesheim zu meinen Wurzeln gewechselt bin. Das siehst du schon vollkommen richtig.
Das ist ja immer ein bisschen aufregend, wenn man wieder back to the roots, zu den Wurzeln zurückkehrt. Das Elternhaus ist noch so belassen, wie du das verlassen hast damals als Kind? Oder als
Nein, da ist immer wieder mal was gemacht worden. Da gibt's ein neues Bad, neue Duschen, wie es halt immer der Zeit erforderlich war. Aber es ist noch zu erkennen. Und
Gibt's ein Kinderzimmer noch?
Mein Kinderzimmer gibt's noch, ja.
Ja, und was hängt denn da rum in dem Kinderzimmer? Von damals noch?
Von damals noch, ich nehme an, mein Großvater, der hat sehr gern gemalt, da waren seine eigenen Kreationen da zu sehen. Und ich vermute mal, ich weiß es nicht, die werden da noch hängen, weil meine Geschwister haben dann zwar jeweils ihre eigenen Attitüden gesetzt, die sind 9 und 10 Jahre jünger, aber als sie dann aus dem Haus waren, hatte meine Mutter das wohl im ursprünglichen Zustand hergestellt, war dann so praktisch deren zweites Wohnzimmer und ja, da lebe ich jetzt wieder.
Ja, aber das hat ja auch so ein bisschen diese Aura noch von früher. Man denkt ja dann auch wieder zurück, die ganzen Bilder poppen dann auch wieder auf, ne?
Ach, das ist das Schöne im Ruhestand, weil man kann auf ein langes Leben, ein ereignisreiches Leben zurückblicken und wenn das dann gerade an dem Startpunkt wieder ist, hat das irgendwie was Rundes, was Schönes. Wieder ein Hype kommen, ja, insbesondere wenn dann die Eltern auch noch leben, auch hochaltrig sind, geistig fit sind, kann man vieles wieder austauschen. Doch, das ist wieder so ein Zurückkehr in die Kindheitsrolle, wenn auch nicht so ganz, mit viel Lebenserfahrung, aber doch mit positiven Aspekten.
Ja, ich kenne das, bei mir ist es ganz genauso, das ist so die Rückbesinnung auf die Kindheit, ist eigentlich das, was einen stolz macht, was man dann erreicht hat. Ja, weil ich komme aus dem Westerwald, kleines Dorf,
okay.
nicht so großstädtisch, wie du aufgewachsen bist in Rüdesheim. Aber
als Jungen klein sind, ist Montabaur oder Westerburg auch nicht.
Naja, es ist aber nicht Montabaur und es ist nicht Westerburg, es ist Mengerskirchen und es ist auch nicht Mengerskirchen, es ist Troppach.
Okay, in Mengerskirchen. Na gut, ja, Mengerskirchen sagt mir auch was. Ich habe seit Jahren in Hörkanshausen gelebt.
Weißt du, das kenne ich nicht. Meine Oma hat immer gesagt, wenn du an der B54 stehst, na, dann kannst du und trampst, dann kommst du erst nach Westerburg und danach kommt New York. Das ist ja, so, ein, so ja, die sich das vorgestellt.
So, ja. Ich meine, meine Großeltern, die sind außer mein Opa im Krieg und die beiden Großväter im Krieg, sind die nie über Frankfurt oder Koblenz hinausgekommen. Ja. Das war damals so.
Das haben die sich so vorgestellt. Also wenn ich jetzt wirklich das gemacht hätte und wäre dann in Hörgrenzhausen gelandet, dann hätte ich also ähnlich wie Christopher Columbus gesagt, okay, ich habe New York entdeckt.
Dann hätte die Keramik entdeckt.
So muss man sagen. Aber
Städtchen, Die brennen seit vielen Jahrhunderten Keramik und die ist auch sehr schön. Ist auch für Blinde übrigens was, wenn die nicht nur bemalt sind, sondern auch gerippt sind, red gemacht, wie sie das nennen. Das hat was haptisch Schönes.
Dann werde ich nochmal Hörgrenzhausen neu entdecken. Wie ist das denn damals gewesen, als du quasi los bist aus dem Kinderzimmer raus in die Grundschule? Wurdest du vorbereitet, dass es schwierig werden kann als Nichtsehender, als Blinder oder bist du da so reingestürzt?
Naja, damals hatte ich noch einen kleinen Sehrest und es war ein Vorlauf im Kindergarten. Und da hatte ich einfach richtig Glück gehabt. Das waren damals Ordensschwestern, die diesen Kindergarten geleitet haben. Und die haben für mich sehr viel Empathie entwickelt. Ja, haben mir verschiedene Sachen beigebracht. Malen und so war natürlich schwierig. Aber Märchen erzählen, Märchen zuhören, selbst welche kreativ erfinden, da haben die mich schon sehr gefördert. Haben aber gesagt, das wird in der Schule schwierig. Das haben sie meinen Eltern schon mitgeteilt. So, dass es Blindenschulen gibt, da hat kein Mensch dran gedacht. Ich hatte ja einen Sehrest und bin dann in die Grundschule gekommen und dann war es halt so, dass ich in der ersten Reihe saß, konnte nicht lesen, was der Lehrer an die Tafel geschrieben hat und konnte auch nicht lesen, was in den Büchern stand. Also zwei Möglichkeiten, entweder sitzen bleiben und nichts lernen oder nach vorne gehen, so 10 Zentimeter Abstand, da konnte ich auch lesen, was der Lehrer an die Tafel geschrieben hatte. Auf die Idee kam keiner mir zu sagen, was an die Tafel geschrieben worden ist. Und mit meinem stammelnden Lesen hat man sich halt so abgefunden. Ja?
War das so ein Mobbing, das du schon empfunden hast, da in sehr früher Zeit, was man ja auch nicht äußern konnte? Man hat das ja alles mitmachen müssen.
Mobbing, also teilweise kam von den Lehrern ein Unverständnis nach dem Motto, so schlecht kann keiner sehen. Also es wurde mir vorgehalten, ich würde simulieren. Und ein Mobbing-Opfer meiner Mitschülerinnen und Mitschüler wurde ich schon sehr früh. Das musste ich einfach aushalten. Da hat mir auch keiner helfen können. Meine Mutter ist dann öfter mal zum Schulleiter, der hat das zur Kenntnis genommen und hat gesagt, na ja, Gott, der ist halt behindert und kann ich nichts machen. Und Kinder sind Kinder und da muss er durch und da musste ich durch.
Ja, warst du da eher Einzelkämpfer dann oder hattest du doch eine kleine Clique, die auch Mitstreiter waren?
Das war so, bis zum 4. Schuljahr hatte ich Mitstreiter, aber diese Mitstreiter sind dann aufs Gymnasium gekommen und bei mir hieß es, ja, der Karl ist zwar auch begabt, aber er kann ja nicht lesen, was an der Tafel steht, der bleibt mal in der Volksschule, wie das damals hieß. Ja, und meine Eltern haben Lehrer und so, Ärzte, Pfarrer hatten Autorität. Gut, dann bleibt er halt in der Volksschule. Was er dann mal da später macht, wusste ja keiner. Aber er konnte ja nicht lesen, was in der Tafel stand.
Und
so nach dem 8. Schuljahr hatte ich dann das erste Mal im Leben wirklich richtig Glück, weil da kam ein Berufsberater aus Wiesbaden und hat mir dann erklärt, es gibt Berufe, da muss man gar nichts sehen. Mach mal deine mittlere Reife. Geh auf die Berufsfachschule in Wiesbaden, da gibt es eine medizinisch-technische Berufsfachschule. Und wenn du das schaffst, und dann kannst du Physiotherapeut werden. Ja, und dann bin ich auf diese Berufsfachschule und dann hatte ich ein zweites Mal im Leben Glück, nämlich die stellvertretende Schulleiterin, das war eine Rüdesheimerin, die auch unsere Familie kannte. Und die hat ihren Mitlehrerinnen und Mitlehrern gesagt, sag doch einfach laut, was ihr an die Tafel schreibt. Und dann haben die mir alle so diese ersten Blaupausen gegeben. Die haben intensiv gerochen. Das war also so eine Maschine, die musste man heiß machen. Und dann konnte man mit Matriten dann blaue Papiere abziehen. Die waren so blau beschriftet. Und mit Lupe und so weiter konnte ich die lesen. Und ich konnte auch alles mitschreiben, weil sie mir laut gesagt haben, was sie an die Tafel geschrieben haben. Kurz und gut, das war eine wunderbare Zeit. Ich hatte eine 1er mittlere Reife.
Super. Und dann hast du überlegt, in die Physiotherapie nochmal einzusteigen, oder?
Ja, da war ich gerade erst 14 Jahre und Physiotherapie geht erst mit 18. So, also hatte ich ja Zeit, irgendwas zu machen. Und dann kam ich auf die Idee, Mensch, wenn das mit der Reife so gut geklappt hat, warum kein Abitur? Und dann habe ich mich an den gleichen Herrn gewandt vom Arbeitsamt in Wiesbaden und dann hat er sage und schreibe in Hessen-Wiesbaden 6 Wochen gebraucht, um in Marburg, Hessen herauszufinden, dass es dort eine Schule für hochgradig sehbehinderte und blinde Menschen gibt. Mhm. Die Karl-Strehl-Schule in der Deutschen Blindenstudienanstalt in Marburg. So, dann habe ich mich da beworben und da gab es große Bedenken. Der hat ja noch einen Sehrest und eigentlich nehmen wir nur Blinde, aber dann hat mir wieder jemand geholfen. Mein Augenarzt hat mir dann ein Gutachten erstellt, dass ich dann aufgrund dieses Gutachtens nach Marburg konnte. Die Schule hat auch damals 998 D-Mark im Monat gekostet. Und da hat sich der Kreistag im damaligen Rheingau-Kreis zusammengesetzt, hat beschlossen, dass dieser schwer sehbehinderte Mensch nach Marburg darf. Mein Vater hat dann im Monat 100 Mark bezahlt, den Rest der Rheingau-Kreis.
Und vielleicht sagst du ganz kurz mal, in welchem Jahr das war, dass wir so eine Vorstellung
1972, da war das
1972, ne? Da hat man für 2000 D-Mark ein Auto bekommen. Ne? Also insofern, ja, das ist eine Menge Geld, so, 180.
Das war D-Mark. Damals sehr, sehr viel Geld. Das hätte mein Vater nicht bezahlen können. Ja, hat gesagt, ich verkaufe das Haus. Zur Not geht das ganze Vermögen halt weg. Ja, also die wollten unbedingt, dass ich da unterstützt werde. Naja, gut. Also mit der Unterstützung des Rheingau-Kreises, heute Rheingau-Taunus-Kreis, mit der Unterstützung meines Augenarztes kam ich dann im August 1972 endlich in Marburg an. Das Schreiben habe ich heute noch in meinen Unterlagen, wo der damalige Gesamtleiter Hans-Heinrich Schenk mich in die Deutsche Blindenstudienanstalt einberufen hat. So hieß das damals auf Bürokratendeutsch. Ja, und dann habe ich einen sogenannten V-Kurs, nannte man das damals Vorbereitungskurs, heute heißt das Rehabilitationskurs, besucht. Da habe ich Punktschrift gelernt, Maschine schreiben gelernt, mit dem Langstock umzugehen gelernt, lebenspraktische Fähigkeiten erlernt und nach einem halben Jahr war die Welt in Ordnung. Da kam nur das Problem, in der Berufsfachschule hatte ich nur Englisch, es musste also eine zweite Sprache sein. So, und dann bin ich in die 9. Klasse eingeschult worden, weil ich da viel nachholen musste und habe dann mit Unterstützung dann Latein gelernt. Aber dann ging das mit der Absolvierung der Tertia, 9. Klasse, wie das damals hieß, dann straight ahead bis zum Abitur und ja, zum Schluss war es ein Abitur von 1,5.
Ja, super, ja, dann küsst mal einen großen Applaus nochmal. 1,5.
Ich meine, das war halt alles ich selbstverständlich, weil ja. da hat sich mir schon als junger Mensch offenbart, der Weg oder der Spalt zwischen einer prekären Existenz und einer guten bürgerlichen Existenz ist mit so einer Beeinträchtigung ein verdammt schmaler. Ja, Unser Mathelehrer hat uns dann schon, als ich die mittlere Reife hatte, darauf hingewiesen. Also es gibt da einen VBGD, hieß er damals, Verein der Blinden Geistesarbeiter Deutschlands. Heute heißt der Deutsche Verein der Blinden und Sehbehinderten Studium und Beruf. Das ist eure Gewerkschaft. Wir sind eine Minderheit. Wir müssen unsere Interessen gegenüber der Mehrheit in der Gesellschaft formulieren. Da bin ich auch 1974 eingetreten. Also bin ich jetzt eigentlich schon 50 Jahre dabei, wenn ich richtig rechne. Und das ist auch ganz wichtig, diese Blindenselbsthilfe, die war immer ein Leitthema für mich durch das ganze berufliche Leben und jetzt auch im Ruhestand, weil wir müssen gegenüber der Mehrheitsgesellschaft unsere Bedürfnisse artikulieren und auch vertreten.
Wie wichtig sind denn da gewesen, ich meine, du hast den Berufsberater erwähnt, der war wahrscheinlich eine sehr wichtige Person, also andere Mitstreiter, Familie, dass sie zu einem hält, Freunde, die einen unterstützen, ja, und Menschen, die das erkennen, dass jemand Unterstützung braucht, ja, und sie auch, ja, verdient hat. Wie wichtig waren diese einzelnen Personen oder wer war der Wichtigste? War das der Berufsberater?
Der Wichtigste, der die Weichen stellen konnte, weil er das Wissen hatte, war der Berufsberater. Aber meine Eltern haben immer hinter mir gestanden und mich immer so gut unterstützt, wie sie das konnten. Nur 60er Jahre. Ich bin 1963 eingeschult worden. 60er Jahre hieß drei Parallelklassen, etwa 30, 40 Schüler. So, und da ist das Individuum einfach nicht aufgefallen. Und wer dann nicht funktioniert hat, der ist einfach in eine sogenannte Hilfsschule abgeschoben worden und das war's. Mhm. Es gab genug Jugendliche, also sowas wie Inklusion, das war nicht am Horizont zu erkennen.
Du hast es ja doch sehr straight und es klingt also so, als hättest du alle Hürden locker genommen, aber das kann man sich nicht vorstellen. Es gab bestimmt doch auch mal Momente, wo du sagtest, okay, das schaffe ich nicht. Da ist so ein Punkt, ich glaube, da scheitere ich dran. Oder war Scheitern nie eine Option?
Doch. Man hätte ganz schnell scheitern können. Also die Lehrer in Marburg haben mir als allererstes gespiegelt. Also so Quereinsteiger gibt's selten und kann kein Latein und ich kann mich noch an eine Situation erinnern, die hat mich schwer getriggert. Also mein Englisch war auch nicht besonders gut. Und dann hat man halt durchgesetzt, dass ich Nachhilfe in Englisch und in Latein kriegen würde. Und hat dann Mitschüler gebracht, geht das überhaupt? Kriegt man das überhaupt hin? Da sagte mein damaliger Englischlehrer nach seiner Auffassung nicht, aber er wird es halt machen. So. Ja. Und da ging es mir dann an dem Nachmittag wirklich richtig schlecht. Ja, und dann habe ich gedacht, wer kämpft, kann verlieren. Wer nicht kämpft, hat schon verloren. Du machst das jetzt und du ziehst das durch. Und letztendlich habe ich es ja geschafft. Und diese Punkte gab immer wieder im Leben.
Mhm. Ja. Das ist auch, wenn man nach Hause kommt, wo man sagt, einfach jetzt, das war so ein schlimmer Tag, ich weiß nicht, ob ich da morgen nochmal weitermache an der Stelle.
Ja, das gab es immer mal wieder. Das war so der absolute Tiefpunkt damals, aber sagen wir mal, so tief bin ich dann nie wieder gefallen, weil das war ja wirklich existenziell. Mhm. Ja, aber später dann Studium, gut, dann musste ich halt nach dem Abitur wollte ich nicht in Marburg bleiben, das wäre leichter gewesen. Aber da hatte ich einfach Angst, nicht aus dem Dunstkreis der blinden Studienanstalt rauszukommen. Das ist dann nicht so das wahre Leben. Das war damals zu dieser Zeit halt ein Blindenghetto, positiv gesehen, negativ gesehen. Aber jedenfalls, es war ein Ghetto. Wir haben unter uns gelebt und ich wusste, wir sind eine Minderheit, also ins reale Leben. So, und an der Universität Mainz war man gar nicht drauf vorbereitet. Da musste ich dann drum kämpfen, dass ich einen Raum gekriegt habe in der Seminarbibliothek, dass mir jemand vorlesen konnte.
Ja, da gab es gar keine Blinden-Community vorher zu der Zeit,
nein,
dass man.
Nein, ich war der allererste Blinde, der da studiert hat. Mhm. So, und ich kann mich erinnern, ich musste ja dann auch durchsetzen, mit der Hand schreiben. Da kann man seinen Namen schreiben und auch ein paar Kleinigkeiten, aber um Gottes Willen keine ganze Klausur. Also die Klausur musste ich mit der Maschine schreiben. Die ersten Klausuren kamen zurück mit der Maßgabe 0 Punkte Manipulation. So gut kann kein Mensch Maschine schreiben.
Ja. Wahnsinn.
Ja gut, dann musste ich dann halt im Fachbereich dann erklären, ich kann gar nicht anders als Maschine schreiben. Es geht halt nicht anders. Und bitte akzeptiert das und erkennt das an. Ja. Mhm. So, das waren so die, und da einen Bibliotheksraum zu kriegen, ja, wir haben keine, kam dann erst. Und ja, es war dann immer ein ganz intensiver Kommunikationsprozess, um sicherzustellen, dass ich einfach dann, sagen wir mal, die Infrastruktur gekriegt habe schon, die ich gebraucht habe, um einfach studieren zu können und erfolgreich meine Prüfungen bestehen zu können.
Du musstest also viel mehr leisten als ein Sehender, weil du ja erstmal die ganze Infrastruktur freischaufeln musstest, um überhaupt lernen zu dürfen oder studieren zu können.
Ja, das ist, sagen wir mal, wenn jemand so ein Handicap hat, ob blind oder gehörlos, das braucht immer mehr Input. Mhm. Ja, man muss der ganzen Umwelt erklären, dass es trotz dieses Handicaps dennoch geht und dass man auch genauso viel Leistung wie andere bringen kann und vielleicht auch sogar besser ist.
In welchen Bereichen ist man besser? Was glaubst du? Weil man hat ja vielleicht eine größere Sensibilisierung für bestimmte Dinge.
Naja gut, ich meine, ich musste ja meine Hilfsmittel waren meine Schreibmaschine, als ich ins Studium gegangen bin, meine Punktschriftmaschine, also die Schwarzschriftmaschine, die Punktschriftmaschine, so eine kleine Stenografiemaschine, die hatte ich dann auf dem Schoß gehabt bei den Vorlesungen, habe mitnotiert, kam so ein Streifen raus mit Pünktchen. Und ganz, ganz wichtig, mein Kassettenrekorder. Also habe ich mich mit Kollegen, Freunden, auch so ein Netzwerk aufgebaut, die mir vorgelesen haben. Und die haben mir dann die entsprechenden Dinge, die ich gebraucht habe, für Klausuren, für Hausarbeiten, für die Vorbereitung, dann auch die Kassette gelesen. So, und das musste ich mir anhören. Und mehr als ein-, zweimal konnte man das nicht machen. Die Zeit war gar nicht da. Also ich musste mein Gedächtnis trainieren. Was ich einmal gehört hatte, hat auch gesessen. So, und wenn Sie dann gerade in der Zeugenvernehmung sitzen, ist das sehr gut, wenn Sie halt ein entsprechendes Gedächtnis haben und den Kollegen dann, wenn man dann in der Beratung sitzt, dann darlegen kann, da hat er das und das gesagt, da war das und das und im Übrigen dort hat er sich widersprochen und im Übrigen die Stimme war eine 2 Oktave höher, da hat er uns mit großer Wahrscheinlichkeit angelogen. Das ist dann schon, sagen wir mal, das ist die einfach, dass sie intensiver hören, wenn man so ein Handicap hat und das Gedächtnis gut trainiert, weil jeder kann nachblättern, der sieht. Das konnte ich nie so. Ja, ich brauchte immer entweder Assistenz oder mein Gedächtnis. Und erst in den letzten Jahren, als dann die Computertechnik fortgeschritten ist und das Internet kam, und das kam 97, da war ich ja schon lange im Beruf, dann war die Möglichkeit auch für blinde Menschen dann zu recherchieren, wenn die Seiten barrierefrei waren und sich dann praktisch im Internet über den Computer mit Sprache und Breitschrift zu informieren. Das habe ich als eine große Befreiung und eine große Erleichterung empfunden. In den ersten Jahren musste ich alles mit Assistenz und entsprechendem Input dann so bringen, dass meine Kollegen und meine Vorgesetzten halt mit mir zufrieden waren. Ja. So, und das war egal, wo ich hinkam, war dann immer ein kritischer Vorbehalt. Also ich habe dann immer so diese Metapher, wenn ein Nationaltrainer Fußballspieler auswählt, wählt er natürlich auch die Besten aus. Er hat nur 11. Und dann nimmt er die allerbesten, um Spiele zu gewinnen. Jedes Team, jeder Vorgesetzte möchte Spiele gewinnen. So, und wenn sie dann einen Blinden dabei haben, dann sind sie erstmal kritisch nach dem Motto, muss der die Arbeit, müssen die anderen 10 dessen Arbeit machen? Kriegt ihr das überhaupt hin? Ich habe nur 11 und jetzt muss ich einen da schlucken, weil mir den irgendjemand aufdrückt. Also immer mit einem gewissen negativen Touch bin ich, egal wo ich kam, aufgenommen worden und musste beweisen, dass ich dem juristischen Umfeld, in dem ich nun mal tätig war, genauso oder besser mitspielen konnte als die anderen.
Ja, und dann konntest du natürlich viele Sachen vielleicht auch ein bisschen besser, wie du erwähnt hast, dass du genauer auf Stimmen gehört hast, Nervositäten raushörtest. Ich will nochmal zurück auf die Stelle, wo du sagtest, dass du dir Dinge besonders gut merken kannst. Also du hörst einmal eine Kassette, einen Text und hast das im Kopf oder eine Geschichte eines Angeklagten. Wie machst du das? Was ist da dein Handwerkszeug? Das interessiert mich auch immer logischerweise, weil ich ja auch ähnlich arbeite. Das heißt also, ich strukturiere mich aus meinem Merkfeld mit Bildern. Ich speichere Bilder ab und ziehe die dann raus und beschreibe die dann neu. Ja. Wie machst du das? Welches Handwerkszeug hast du?
Blindentechnisch geht das mit Thesen. Bilder ist natürlich für mich schwierig, aber These, klar. Ja, also 2-3 Seiten Text, was ist die Quintessenz daraus und das in einem Satz formuliert. Das ist mein Hilfsmittel. Damit komme ich.
Kannst du ein Beispiel nennen? Oder?
Ja, nehmen wir mal an, eine Bausache. Ja, also Bausache, jemand hat einen Schwarzbau errichtet und die entsprechende Kreisverwaltung hat verfügt, dass der Schwarzbau wird abgerissen. Erste, wann wurde der Schwarzbau errichtet? In welcher Umgebung? War es innerhalb eines Baugebietes? War es außerhalb eines Baugebietes? 35 BauGB. Das ist die erste These. Also außerhalb eines Baugebietes. Gibt es eine privilegierte Maßnahme, dass man das im Nachhinein genehmigen könnte? Ist ein Landwirt oder als eine forstwirtschaftliche Richtung? Also plus minus, ist zweite These. Dritte These, wie groß ist das Ding? Passt es sich in die Umgebung ein? Wenn nicht, dann gesagt habe, okay, es ist zwar außerhalb, aber es ist ein privilegiertes Gebäude. Da hat ein Bauer halt seinen Geräteschuppen da errichtet. So, passt in die Gegend, fügt sich ein, dritte These. So hangel ich mich dann an den einzelnen Aspekten und das geht in den rechtlichen Bereichen gut, weil ja auch unter bestimmten Begriffe dann das Gesetz jeweils subsumiert. Ja? Und anhand dieser These hangel ich mich dann durch, habe dann zum Schluss den Sachverhalt und kann beurteilen, das Ding müssen wir abreißen, es gibt Ermessen oder es ist privilegiert und die entsprechende Verwaltung hat zu Unrecht diese Baugenehmigung versagt.
Mhm.
Okay, so bastelt sich das Mosaikstein. Also du würdest du wahrscheinlich Bild dazu sagen. Im Grunde ist es ein Mosaik. Für mich ist es einfach eine Aneinanderreihung von Thesen, wie das Martin Luther halt auch gemacht hat.
Ja, ja, aber man braucht irgendeinen. Absolut, man braucht irgendein Handwerkszeug dafür.
Ja.
Ich habe wirklich nichts aufgeschrieben. Ich lese ja nichts. Ich bin in meiner Sendung auch vollkommen frei. Arbeite deswegen immer auch ein bisschen daran, wie optimiert man eben Dinge frei zu formulieren, zu beschreiben und sich in eine Situation reinzudenken. Logischerweise sind da bei Sehenden und Nichtsehenden die Ansätze ein bisschen anders. Aber ich glaube, grundsätzlich Sachen abspeichern und wieder rausholen, so kann man sagen. Also das ist, glaube ich, ganz entscheidend, dass man da frei ist. Und
wobei ein Sehender einfach die Vorteile hat, der kann es aufschreiben und kann es schnell mit Augen erfassen. Bei Blinden geht das mit der Breitschrift auch, aber man muss es sehr, sehr gut beherrschen und sagen wir mal, querlesen ist mit Breitschrift ganz schwierig. Es geht, aber es ist schwieriger. Ja,
wobei
deswegen ist das Gedächtnis so wichtig.
Merkst du, wenn du jemandem zuhörst, also ich sag mal jetzt vielleicht auch speziell im Radio oder im Fernsehen, ob der das frei formuliert in dem Moment oder ob er das abliest? Das kann ja ein Sehender, kann das oft gar nicht so unterscheiden. Er sagt, der Mann, der da spricht, hat eine gute Stimme. Aber man sagt ja, dass Worte, die vielleicht am Tag vorher vorformuliert wurden, aufgeschrieben und am Tag später vielleicht einwandfrei abgelesen werden, auch in der Betonung, nicht die Wirkung haben wie das, was du in dem Moment frei erzählst. Hörst du sowas raus?
Ich höre das raus, ja. Also ich mache mir immer einen Spaß draus, wenn Bundestagsdebatten sind. Ich sehe ja nicht, was die da am Rednerpult machen. Aber wenn dann ein Sehender dabei ist, dann frage ich immer, der liest im Moment ab, guck doch mal.
Ja.
Und da lege ich in der Regel richtig. Ja. Oftmal sieht man ja auch so ein bisschen die Notizen, wenn dann mal der Fernsehschwenk da ist in Phoenix. Dann frage ich immer, ist es ein Volltext oder sind es Thesen? Also ganz kurze Textschnipsel. Oftmals wird es nicht gesehen, aber wenn es gesehen wird. Und bei denjenigen, die relativ frei sprechen, höre ich dann die Thesen. Es gibt auch Leute, die haben überhaupt kein Papier. Bodo Ramelow, der jetzige Ministerpräsident in Thüringen, der ist Legastheniker. Der hat Schwierigkeiten mit Schreiben. Und der formuliert alle Reden, die er im Landtag hält oder auch die er so als Ministerpräsident, wenn er durch die Lande reist, wenn er Ehrungen vornimmt, hält die alle frei.
Ist das tendenziell ehrlicher dann? Würdest du sagen, das sind ehrlichere Menschen, die frei sprechen oder?
Also er arbeitet eigentlich genauso wie ich. Der macht sich im Kopf Thesen und arbeitet die ab, genauso wie ich das auch mache. Ja, er aufgrund seiner Legasthenie und ich aufgrund meiner Blindheit. Aber es ist bei ihm einfach wunderbar.
Interessant wäre es natürlich mal, mit dir eine Analyse zu machen über die vielen Politiker, die heute so erzählen, wenn so Robert Habeck erzählt, was denkt Rainer Spring darüber? Ja, das, wenn
also Robert
das so
Habeck,
stottert und. Ja.
Nee, Robert Habeck liest in der Regel ab. Ganz klar.
Ja, wenn er keine Zettel hat, ist er verloren in der Talkshow. Ne?
Den Eindruck habe ich jedenfalls. So, und seine Kollegin Frau Baerbock genauso. Ja. Wer gut frei reden kann, ist Herr Merz.
Das habe ich jetzt auch vorgestern, glaube ich, in der Talkshow gesehen, fand ich auch.
Ja, der kann sehr gut formulieren, ja.
Also.
Ja, auch sein Generalsekretär, der Carsten Lindemann, im Übrigen, wer das fantastisch konnte, ist der leider zurückgetretene Kevin Kühnert.
Ja.
Er konnte auch wunderbar aus dem Stegreif formulieren. Perfekt. Auch autografisch in Ordnung. Seine Parteikollegin, das ist ja auch autografisch meistens falsch, die kann nicht Singular von Plural unterscheiden und so, schade.
Ja, würdest du für deine Analysen, also vom Hören und Analysieren von Menschen an Stimme besonders geschätzt, auch bei Gericht?
Ja.
Von Kollegen?
Die haben sich, also das war immer soweit ganz gut, wenn wir wirklich mal darauf angewiesen waren, ob bei einer Aussage, ob jemand uns hinter die Fichte führen will, ja oder nein. Und wir in der Kammer gesessen haben, konnten die beiden anderen ja sehen, Gestik und Mimik. Und der normale Mensch achtet auf seine Gestik und Mimik. Der achtet nicht auf seine Stimme. Und die Stimme, ich sag dann immer, die ist gepresst 1-2 Oktaven höher, wenn uns einer belügt. Ich habe in der Regel damit richtig gelegen.
Ja. Wäre es bei sowas hilfreich gewesen, wenn man den Angeklagten, sage ich jetzt mal, wenn die ein Mikrofon vom Mund gehabt hätten, wo man vielleicht sogar noch Nervosität beim Atmen raushört, so.
Ne? Ja, das höre ich auch so.
Oder? Ich höre es auch so.
Das höre ich auch so. Ja. Ich habe jetzt gerade mal überlegt, hatten wir mal bei Gericht irgendwo ein Mikrofon? Nö, hatten wir nicht.
Nee. Also,
beim Verwaltungsgericht sitze ich war ja Richter am Verwaltungsgericht. Beim Verwaltungsgericht sind es eigentlich immer relativ kleine Räume, außer sind mal so große politische Sachen. Ja. Und da kann man sich in der Regel so verständigen, also zumindest damals beim Verwaltungsgericht in Weimar, als wir angefangen haben. Mittlerweile ist das Gericht ja auch umgezogen, die neuen Räume kenne ich gar nicht mehr. Da hat man kein Mikrofon. Das macht man dann bei großen Strafsachen oder sagen wir mal bei Zivilsachen, die dann richtig intensiv sind. Da hat man große Gerichtssäle, wo dann auch die Anwälte, Staatsanwaltschaft dann gegebenenfalls dann Verteidigung dann per Mikrofon vorträgt. Ich kann mich nicht erinnern, dass wir das mal gebraucht hätten.
An welchem Punkt bist du denn, weil du erzählst ja von der Zeit als Verwaltungsrichter schon in einer gewissen, ja, man kann sagen Stolz, eine Begeisterung auch, da funktioniert das, das klingt fluffig, das Leben in der Zeit. An welchem Punkt hast du denn das Gefühl gehabt, jetzt bin ich angekommen?
Naja, ich bin angekommen, also da muss man auch jetzt wieder die Entwicklung sehen. Ich habe 1985 in Rheinland-Pfalz angefangen. Wollte damals schon in die Justiz, hatte auch die entsprechenden Examina. Nur jetzt kommt auch wieder ein Minderheitenschicksal. Ein Jahr vor mir wurde ein Kollege Richter, der nicht nur blind war, sondern soziale Probleme hatte. Ja, der kam einfach mit seinen Kolleginnen, seinem Kollegen in der Kammer nicht klar. Und da hat man mir gesagt, Herr Sprengen, wie wäre es mit Verwaltung? Hallo? Hört man mich noch?
Ja, wunderbar.
Wunderbar. Ja, und dann habe ich damals bei der damaligen Bezirksregierung in Koblenz angefangen und war dann zunächst mal Referent für Kommunal- und Sparkassenaufsicht. Das hat richtig Spaß gemacht. Also, was weiß ich, mal bei einer Kreistagssitzung, wenn dann die Beschwerden kamen, der Landrat hat das Protokoll nicht richtig gemacht, der hat die Kommunalordnung nicht beachtet. Da war ich so richtig in meinem Element. So, und und im Rheinland-Pfalz stand damals in den Förderrichtlinien, wer halt mal befördert werden möchte, der muss mal eine Zeit lang bei einer Kreisverwaltung tätig sein. So, und dann hatte die entsprechenden Ministerialbeamten große Bedenken. Herr Springen, Sie sind blind. Da sind Sie stellvertretender Landrat. Damals gab es noch keine Beigeordneten. Da wurde also noch der Landrat vom Ministerpräsidenten ernannt und von dem Kreistag bestätigt oder auch nicht. Ja, es war noch preußische Kommunalordnung und die jungen Beamten, die mussten dann praktisch als stellvertretende Landräte ganze Dezernate, wie wir es damals genannt haben, leiten. Und Herr Spring, das können wir Ihnen doch nicht zumuten als blinder Mensch. Dann habe ich gesagt, wissen Sie, in der Förderrichtlinie steht drin, dass es man mal gemacht haben muss. So, und wieder mal Glück gehabt. Ich hatte eine liebe Bekannte, die hat mir das auch zugetraut und die hat eine Tätigkeit im Innenministerium in Mainz aufgenommen und war vorher Dezernentin im Landkreis Neuwied gewesen, hat mich dem dortigen Landrat empfohlen und der hat gesagt, ich gebe Ihnen eine Chance. Ja, da war ich Dezernent für Soziales, für Jugend, Schulwesen, ÖPNV und eine tolle Geschichte, auch Chef des Kreismuseums. Und dann habe ich halt die erste Schulkantine in Rheinland-Pfalz eingerichtet, damals am Werner-Heisenberg-Gymnasium. Und Ja, vieles weitere neu entwickelt, die ersten Computer angeschafft, dann es gibt zwei Generationen von Möbelschreinern innoviert, Abraham und David Röntgen, die sehr, sehr schöne Kabinettmöbel gemacht haben und die bis nach St. Petersburg geliefert haben. Hab dann mit unserer Sparkasse verhandelt, da war damals auf dem Markt ein kleines Kabinetttischchen, das die gefertigt hatten, das wir dann ankaufen konnten und so.
Kannst du dabei selber bei der Tätigkeit schon auch darauf achten, bei den Einrichtungen, bei Planungen von Kantinen, dass das so ein bisschen nachhaltiger auch für Blinde gebaut wird?
Da habe ich immer drauf geachtet. Vor allen Dingen, wir waren noch zwei blinde Kollegen. Einer hat im Schreibdienst gearbeitet und einer war im Bereich Soziales. Ja, den habe ich dann auch gefördert. Der ist dann nach meiner Zeit zum Sozialabteilungsleiter befördert worden. Also ich konnte einfach beweisen, blinde Menschen können ordentlich arbeiten, können wirklich was bewegen. Ja, und zum Schluss, es gab 7 mögliche Punkte bei der Beurteilung und der Landrat hat mich mit 7 von 7 Punkten beurteilt, als ich damals dann in die andere Kreisverwaltung nach Koblenz gewechselt bin. Und in dem Moment hatte ich den Eindruck, jetzt bin ich da.
Ja.
Jetzt war ich akzeptiert. Und jetzt in Ordnung und das war dann die Zeit, als dann die Wende war und Rheinland-Pfalz war das dritte Partnerland von Thüringen. Bayern hat den Landtag und die Staatskanzlei aufgebaut und das Innenministerium, die restlichen Ministerien, die Hessen. Und dann hieß es, Rheinland-Pfalz hilft bei den Kommunalverwaltungen. Und habe ich mich zuteilen lassen für den damaligen Landkreis Heiligenstadt, jetzt Eichsfeldkreis, habe dort unterstützt mit meiner Kreisverwaltung in Neuwied, dass von den Strukturen DDR eine Kreisverwaltung, der DDR-Rat des Kreises war was ganz anderes als eine Kommunalverwaltung im westlichen Sinne. Ja, und dann haben wir dann halt intensiv Verwaltungshilfe geleistet. Unsere Leute sind nach Heiligenstadt gefahren. Umgekehrt kamen die auch nach Neuwied. Und und dann kam der Landrat auf die Idee, ich will eine eigene Kreispartnerschaft haben. Dann haben wir die Kreispartnerschaft zwischen Neuwied und dem Landkreis Eisenberg, heute Saarland-Holzland-Kreis, geschlossen. Und dann, als ich nach Koblenz-Kreis, Main-Koblenz, der einwohnerstärkste von Rheinland-Pfalz kam, da war der Landrat ganz begeistert, hat gesagt, ich auch. Und dann hatten wir mit dem Kreis Main-Koblenz eine Partnerschaft mit Greiz, Zollen, Roda und Gera Land, heute Landkreis Greiz. Und in Koblenz hatte ich dann die halbe Kreisverwaltung, weil dann damals schon die Umstrukturierung kam. Dann wurden die kommunalen Beigeordnete eingeführt, die Landkreisordnung geändert. Die kommunalen Beigeordneten wurden dann gewählt. Und im Mai 92 kam eine Anforderung vom Thüringer Landtag. Da gibt es doch so einen Blinden, der hat mehrere Landratsämter begleitet beim Aufbau. Wir wollen im Landtag eine Enquete-Kommission Gebiets- und Verwaltungsreform bilden. Könnt ihr den nicht mal für ein Jahr abordnen? Na, dann brauche ich dann für ein Jahr nach Erfurt abgeordnet worden. Und im Oktober wurde dann meine Frau abgeordnet. Die war dann Referatsleiterin Zivilrecht im Justizministerium. Und ich habe halt als Referatsleiter im Landtag gearbeitet, habe dann nicht nur die Enquete-Kommission Gebiets- und Verwaltungsreform betreut, sondern noch einen Untersuchungsausschuss, den Ausschuss für Bildung, Schulgesetz erarbeitet und Wissenschaft und Kunst, Hochschulgesetz und so. Das war eine hochinteressante Zeit.
Das war die Kühe sozusagen und du hast auch ein persönliches Verhältnis zu Bodo Ramelow aufbauen können? Und habt ihr
das nicht? Das kam dann viel, viel später, lange bevor Bodo Ramelow Ministerpräsident wurde, haben wir uns halt bei einem gemeinsamen Freund getroffen, beim damaligen Vorsitzenden der jüdischen Landesgemeinde, Wolfgang Nossen, der das weit über 20 Jahre war. Die jüdische Landesgemeinde, damals gab es nur noch sehr, sehr wenige Juden in Thüringen, weil sie halt vertrieben worden war, umgebracht worden waren. Es war ganz schwierig, wenn Juden samstags in der Synagoge beten wollen, brauchen sie ein sogenanntes Minyan. 10 männliche Juden, die dann gemeinsam beten. Das ging damals in Erfurt schon nicht mehr. Waren weniger als 10. Und Wolfgang Nossen ist aus Israel eingereist, war dann Vorsitzender der jüdischen Landesgemeinde und dann kamen dann die Flüchtlinge aus der Sowjetunion damals noch, die sich dann auch in Erfurt eingesiedelt haben und im wesentlichen Teil heute die jüdische Landesgemeinde bilden. Und da habe ich Bodo Ramelow getroffen, kennen, schätzen und mögen gelernt.
Habt ihr heute noch Kontakt?
Ja. Ja, ja.
Also trefft euch in Hörgrenzhausen mal auf einen Kaffee. Zum
Beispiel. Ja, eher in Erfurt, weil der ist ja noch amtierender Ministerpräsident. Ist dann einfach dann bei ihm leichter.
Was waren denn die größten Hürden, die du nehmen musstest? Weil wir machen das ja auch so ein bisschen jetzt, dass wir mal alles vorstellen aus deinem Leben für die Blinden, die so auf dem Sprung sind ins Leben und gucken, wie sie das alles meistern. Was waren für dich die größten Hürden, die du meistern musstest?
Ja, es war egal, ob ich jetzt im Landtag ankam, bei der Kreisverwaltung ankam, bei Gericht ankam, dann später in der Staatskanzlei ankam, war immer die Geschichte dann von Nagelsmann, ich habe nur 11 Leute, da ist ein Blinder dabei, habe ich damit nicht einen Ausfall. Ich wurde also, egal wohin ich kam, immer erstmal kritisch, ja eigentlich nicht aufgenommen, sondern ja, ich weiß ganz genau, dass viele Vorgesetzte dann bei ja dem weiteren Vorgesetzten waren, nach dem Motto, erspar mir ein Blinder, ich habe sowieso viel zu viel Arbeit, viel zu wenig Personal, jetzt wird noch eine Planstelle mit einem Blinden besetzt, ja, kann der überhaupt allein auf den Klo gehen, kann der allein essen, müssen die anderen dem die Arbeit machen, muss ich dem die Arbeit machen. Dieser Vorlauf war immer. Und es hat immer gedauert, bis ich dann beweisen durfte, dass ich das kann. Ja, ich meine, ich habe dann immer irgendwann mal scherzhaft gesagt, wisst ihr was, ihr Lieben, eins kann ich definitiv nicht, Kraftfahren. Ja, ich wollte aber auch nie Kraftfahrer werden. Aber ich bin ein guter Jurist, bilde ich mir ein. Ich kann es mit entsprechenden Examinern nachweisen und gebt mir bitte eine Chance. Und die habe ich auch überall genutzt. Gescheitert in dem Sinn bin ich eigentlich nie. Ja, aber es war immer sehr anstrengend und ich musste mehr leisten als andere, um Anerkennung zu finden. Und das ist, sagen wir mal, wenn ich so mich umhöre bei meinen ehemaligen Schulkameraden, ist das eigentlich immer wieder die gleiche Struktur.
Ja. Welche Tipps würdest du geben, Neueinsteigern, Blinden Neueinsteigern ins Leben? Auf was sollen sie besonders achten oder wie kommen sie um das ein oder andere drumherum?
Immer offen kommunizieren. Immer auf den Vorgesetzten, auf die Kollegen zugehen, durchaus sagen, ja, ich bin behindert, aber die Behinderung behindert mich nicht bei der Arbeit. Ich habe Strukturen und ich würde euch gern beweisen, dass ich ein guter Jurist bin, dass ich ein guter Lehrer, was auch immer bin.
Ja, so, schon mal,
Und wenn man das ist, dann ist das eine Frage der Zeit. Und wie gesagt, in Neuwied wurde ich sehr skeptisch begrüßt nach dem Motto, tja, wie ist es denn? Ja, und zum Schluss waren 7 von 7 Punkten. Und das ist mir öfter so gegangen. Aber es kostet Kraft, es hat einen Preis. Ja, es ist einfach ein ständiges Schwimmen gegen den Strom und es ist auch ein ständiges Erdulden der besonders kritischen Blicke dann der Vorgesetzten. Da werden Dinge angestrichen, die richtig sind, wo man Angst hat, dass sie falsch sein könnten. Ich kann mich gut erinnern, ja, da hatte ich mich mal damals auseinandergesetzt, ein türkischer Staatsangehöriger vor kurdischer Volkszugehörigkeit, hatte ich dann mal geschrieben. Ja, wie kann das sein, dass ein türkischer Staatsangehöriger türkischer Volkszugehöriger ist? Habe ich gesagt, das gang und gäbe. Ja, es gibt keine kurdische Staatsangehörigkeit. Ja, entweder lebt ein Kurde im Irak, dann ist er irakischer Staatsbürger kurdischer Volkszugehörigkeit oder er lebt im Iran, dann ist er ein iranischer Staatsbürger kurdischer Volkszugehörigkeit oder er lebt in der Türkei, dann ist er ein türkischer Staatsbürger kurdischer Volkszugehörigkeit. Das haben die anderen nicht abgenommen. Ja, das ist vollkommen klar. So, dann wurde lang recherchiert und dann zum Schluss, ja, da haben sie ja recht. Ja.
Hat man dir auch schon mal bewusst Fallen gestellt, wo du gedacht hast, also da hat mich jemand jetzt, will mich jemand testen? Oder?
Ja, das gab's auch. Das gab es durchaus auch, weil, wie gesagt, jeder will ja ein Team haben, mit dem er gewinnen kann. So, und wenn das dann nicht geklappt hatte, bei dem Vorgesetzten zu intervenieren, ja, dann hat man mich auch intensivst geprüft. Aber die Hürden habe ich halt alle genommen. Es ist halt nicht leicht. Ja, ich kann nur jedem raten, bitte macht's. Ich habe da zwei Prinzipien. Das eine Prinzip ist, wer kämpft, kann verlieren. Wer nicht kämpft, hat schon verloren. Und das zweite Prinzip ist, Hinfallen ist keine Schande. Ich bin im Leben noch öfter hingefallen. Liegen bleiben schon.
Das bist du auf keinen Fall. Und eine Frage vielleicht noch, weil man bei diesen ganzen Stresssituationen, bei diesem ganzen Hinfallen, wieder aufstehen, weitermachen, nach vorne blicken, erfolgreich werden und bleiben vor allen Dingen, das ist ja auch nochmal ein Problem, da muss man ja irgendwo auch Kraft schöpfen. Wo hast du deine Energie geschöpft dann im Privaten?
Im Privaten, in der Kultur, was immer ganz wichtig war. Ich war ja 26 Jahre verheiratet. 2011 ist leider meine Frau gestorben. Wir sind dann immer mal wieder von Erfurt, ging das wunderbar, nach Berlin gefahren. Und es war schon toll, wenn der Daniel Barenboim in der Staatsoper unter den Linden den Taktstock hob. Also immer wieder Tankstellen suchen. Wo kriege ich Kraft? Wo kriege ich Energie? Das ist in einem guten Freundeskreis der Fall. Das ist auch, wenn man sich gesellschaftlich organisiert, der Fall. Es war einfach schön. Ich habe intensiv in Thüringen gekämpft um die Wiedereinführung des Blindengeldes, weil das wurde mal abgeschafft. Da haben sich ein paar Leute zusammengesetzt, Frau von der Leyen, der damalige Bremer Oberbürgermeister und der damalige Ministerpräsident Althaus und sein Sozialminister, haben erklärt, Blinde brauchen keine Unterstützung vom Staat und was das mit dem Blindengeld soll. Es wurde also in den drei Ländern abgeschafft. So, und dann haben wir von der Blinden-Selbsthilfe organisiert, dass also erstens mal in Bremen dann eine Großdemonstration war, dann waren wir etwa 10.000 Leute in Hannover und ich habe es auch hingekriegt, dass wir 10.000 Leute in Erfurt waren mit anderen. So, und als dann das Blindengeld wieder eingeführt worden ist, weil es eingesehen worden ist, dass es einfach notwendig ist, Menschen zu unterstützen, die einfach Probleme haben, aufgrund ihrer Behinderung von A nach B zu kommen. Ja, dann hat das schon große Freude gemacht. Und dann kam noch eins obendrauf. Dann habe ich sie mit Hilfe der politischen Kontakte in Erfurt geschafft. Dass es das erste sogenannte Sinnensbehindertengesetz in Deutschland gab. Da war Thüringen der erste, der Maßstäbe gesetzt hat, weil ich einfach erklären konnte, ein Blinder hat die Problematik, von A nach B zu kommen. Ein anderer Sinnesbehinderter, ein Gehörloser, der hat die Problematik, seinen Arzt, der ihm was erklären will, oder seinen Notar zu verstehen. Der braucht Gebärdendolmetscher und auch über das Normale hinaus eine Unterstützung. Und ganz schlimm trifft es denjenigen, der beides hat, ein Taubblinder. So, und in Thüringen gibt es mittlerweile ein Blindengeld, es gibt ein Gehörlosengeld und es gibt ein Taubblindengeld. Das ist das Doppelte des Blindengeldes.
Da haben wir Nachahmer. Du konntest mithelfen, dass das Ganze umgesetzt wird, also Pionier und Kämpfer.
Da war ich Pionier und Kämpfer und das Schöne war dann, als Bayern und Hessen das auch übernommen hat.
Super, also das sogar
das ist von sieben. Da muss man auch weiterkämpfen. Auch nach dem Motto, ich meine, wir hätten auch damals die Hände in Schoß legen können, als es abgeschafft war. Es hat auch mehrere Jahre gedauert. Und das Interessante war, als dann der damalige Ministerpräsident Althaus politisch gefallen war, hatte ein Interview in der FAZ gegeben und hat eingeräumt, sein größter politischer Fehler sei gewesen, das Blindengeld in Thüringen abzuschaffen. Mhm. Da habe ich gedacht, Ja, ich habe es dir gesagt, mein Lieber.
Du warst immer im Hintergrund, dann hast das Ganze angeschoben und beobachtest.
Nein,
das
ich auch. Ich habe ihm das auch ganz einfach erklärt. Ich habe gesagt, Herr Ministerpräsident, es ist einfach nicht schön, blind zu sein. Es hat erhebliche Nachteile und wir fordern einfach von der Gesellschaft Solidarität, indem man uns unterstützt. Ja, weil ich kann halt kein Auto fahren. Das ist ein Riesenproblem. Ja, ich kann mich auch nicht ohne Probleme von A nach B bewegen. Wenn ich das tue mit meinem blinden Langstock, muss ich den Weg vorher gut erkunden. In der Regel geht das dann mit einem Reha-Lehrer, der mir dann auch zeigt, wo ich über eine Bank fallen kann, wo eine Untiefe ist oder sonst irgendwie ein Problem. Man kann sich's auch selbst erschließen, aber es dauert furchtbar lang. Und man braucht da auch unheimlich viel Empathie und Fleiß. Ja, also in Rüdesheim, als ich nach Rüdesheim zurück bin, so manches hat sich doch verändert, war dann schon schwierig. Ja, und in einem Wassergraben wollte ich halt nicht landen. Mhm. Ja, ich konnte das jedem erklären, nur nicht den politisch maßgeblich Verantwortlichen. Also als in der CDU-Fraktion im Thüringer Landtag damals die Abstimmung war, da haben genau 5 Mann gegen die Abschaffung des Blindengeldes gestimmt, alle anderen waren dafür. Mhm. Weil damals so der Dreifach, der Sozialstaat ist überfrachtet und viel zu viele. Und wenn dann einer Richter ist oder Rechtsanwalt, oder dann hat er das doch alles nicht nötig. Mag sein. Aber ich meine, jeder Richter verdient sein Geld. Ich habe einfach einen Aufschlag durch meine schwere Behinderung. Und im Übrigen, das Blindengeld reicht auch nie für die behindertenbedingten Mehraufwendungen aus. Freue mich aber, dass die Gesellschaft insoweit solidarisch ist und mich da unterstützt und meine Kolleginnen und Kollegen auch.
Danke, dass du auch hier so ausführlich gesprochen hast. Es ist auch für mich super interessant gewesen, mal zu hören, also wie schwierig oder welche Hürden man da nehmen muss. Und ich denke mal, für jeden Blinden, der vielleicht eben jetzt in das Berufsleben startet, auch super interessant, mal einen Vorreiter, einen Pionier kennenzulernen, der es halt noch wesentlich schwieriger hatte. Der erste Student in Mainz, der blind war und sich seine Räume suchen musste. Also das ist für uns natürlich unvorstellbar, wenn wir als Sehende also über jedes bisschen meckern und sagen, da hinten ist keine Bank, wo ich mich mal hinsetzen kann auf dem Gleis oder so, und in Wirklichkeit natürlich du ganz andere Probleme und Hürden nehmen musst, um überhaupt in den Zug steigen zu können im Alltag und eine Fortbewegung vornehmen zu können. Also für mich war das sehr, sehr schön, also dich kennenzulernen, einmal menschlich natürlich, eine sehr schöne Atmosphäre, auch eine tolle Wärme, die du ausstrahlst. Und diese spannende Lebensgeschichte. Ich hoffe, dass das natürlich auch für alle anderen, die.
Ja, darf ich noch eine Bitte äußern? Ja. Wichtig ist, wir sind eine Minderheit. Und Minderheiten können in dieser Gesellschaft nur bestehen, wenn sie sich zusammenschließen. Dafür gibt es unsere Selbsthilfeorganisationen, die Blinden- und Sehbehindertenbünde in jedem Land, die zusammengeschlossen sind im Deutschen Blinden- und Sehbehindertenverband. Bitte, bitte unbedingt dort anschließen. Nur gemeinsam sind wir stark.
Super. Also 7 von 7, Rainer Spring. Ich danke dir sehr, dass dieses Gespräch so stattfinden konnte. Wie geht dein Tag weiter jetzt?
Jetzt gehe ich gleich mal einkaufen.
Ja, kann man auch mal machen.
Ne? Ja, das sind banale Dinge. Also Assistenz anrufen, dass mir jemand hilft beim Einkaufen, und dann packt die Assistenz mir dann die Sachen ein und ihr kriegt die immer 10 €. Dafür gibt's auch dann das Blindengeld, ganz wichtig, dass man seine Assistenz auch ordentlich bezahlen kann. Das ist meistens dann jemand, der dort gerade Einzelhandel oder Kaufmann lernt, und der muss ja seine Arbeit liegen lassen, um mir zu helfen, und dann gibt's auch einen Ausgleich dafür. Und da habe ich mir jetzt auch die entsprechenden Infrastrukturen in dieser Gegend erarbeitet, dass die mich kennen und dass ich da auch entsprechend anrufen darf. Und da, das mache ich immer ganz gut. Wichtig ist, dass man sich einfach bewegt und nicht in seiner Bude hocken bleibt. Ja, und das werde ich jetzt mit Freuden tun. Das Wetter ist hier schön am Rhein. Ja, und das tue ich mir.
Kommunizieren ist immer wichtig, ne? Kommunizieren. Und das glaube ich, Rainer, das hast du gemacht.
Wenn man so ein Handicap hat, geht's nicht anders.
Geht's anders.
Wer da nicht kommt, der bleibt einfach am Rand liegen. Und das ist ganz schlecht.
Gibt es denn irgendjemanden, der noch eine Frage hat an Rainer? Vielleicht hier aus dem Forum? Vielleicht der Hans-Jörg oder Rena, alles. Ist irgendetwas, was ihr. Was euch interessiert?
Ich hatte ja mit dem Rainer ein Vorgespräch. Ich wusste ja schon einiges. Also ich bin tief bewegt. Einmal von dem, Rainer, was du gesagt hast, und auch die Art und Weise, und auch Ben, was du meintest, diese Wärme. Und Ben, ich bin auch einfach baff, wie du so ein Gespräch reintauchst. Das ist enorm. Ich nehme so ein bisschen mit, ich meine, wir haben ja auch so, es geht ja darum, Menschen mit Technik zu befähigen, dass sie im Beruf klarkommen, und wir haben das große Glück, es gibt ganz tolle Technik, wir haben riesen Spaß dran, die Rena zum Beispiel, die hat, glaube ich, als kleines Mädchen schon von ihrem Vater alles Mögliche bekommen, weil der Papa hat halt gemerkt, das Kind hat Spaß an Technik, ich gebe dir alles Mögliche. Das ist das, was jetzt uns heute weiterbringt. Wir haben natürlich ist alles viel einfacher, an Texte ranzukommen. Auf der anderen Seite, die Anforderungen steigen. Also die Herausforderungen, die bleiben. Das ist das, was, ja.
Und es gibt auch so viel.
Ich sage dazu immer eins. Die Technik ist für mich Sehen. Die erschließt mir Welten, die ich sonst nicht habe. Ich gebe mal ein Beispiel. Als ich in der Blindenstudienanstalt war und was aus dem Brockhaus wissen wollte, da hat dann derjenige, der nachmittags die Aufsicht geführt hat, das Lehrerzimmer aufgeschlossen. Da stand ein Brockhaus, hat die Sachen aufgeschlagen, mir vorgelesen, ich konnte Notizen machen, das war für mich Brockhaus. Heute recherchiere ich in Wikipedia, es wird alles entsprechend vorgelesen oder ich kann in der Brei-Taste mit Breischrift ertasten. Ein Paradigmenwechsel ohne Ende. Ja, es ist sehen, ich brauche denjenigen, der dann zu Brockhaus geht und mir vorliest, nicht mehr. Und das ist eine echte Zeitenwende für blinde Menschen.
Zumal man heutzutage sein Smartphone ja tatsächlich als Auge nutzen kann, mit entsprechenden Apps sich beschreiben lassen kann. Mittlerweile sind wir sogar so weit. Ja, mittlerweile sind wir sogar so weit, dass ich mir ein Bild beschreiben lassen kann und es sagt mir zum Beispiel, was weiß ich, du hast da gerade ein Gerät auf dem Bild und das Gerät hat da zum Beispiel eine Seriennummer. Und ich habe gesagt, ja, nenn mir die Seriennummer, die brauche ich. Okay, die Seriennummer ist, ich kann mit der KI chatten. Ich kann sagen, die Information brauche ich oder das ist eher irrelevant. Nenn mir lieber die und die Details oder ist das denn das auch noch zu erkennen? Ja, oder nein, fotografiere das Gerät mal von der Seite, dann ist es vielleicht besser zu erkennen. Das ist Wahnsinn.
Ich freue mich über jeden technischen Fortschritt und freue mich auch auf die KI und freue mich, wenn sie dann für Blinde weitere Welten erschließt.
Vielleicht sogar dann auch die Navigation, man weiß es nicht. Also es ist schon irre, was wir auch erleben dürfen, was wir auch erleben werden in Zukunft. Und trotzdem gibt es immer noch Dinge, die so gleich geblieben sind. Also ich kann mich mit sehr vielem identifizieren, Rainer, was du auch vorhin gesagt hast, in Bezug auf Vorurteile, die einem entgegenkommen und im Zweifel auch schon ganz früh entgegengekommen sind. Schule, Kindergarten, also habe ich auch super viele, auch sehr seltsame Situationen erlebt, muss ich sagen. Genau, aber war so super Interview, fand ich auch total interessant und toll, dass ihr das so für uns beide gemacht habt und war super lebendig und können wir auch schon alleine was draus mitnehmen, wie man so ein Interview auch gut führen kann.
Das ist der Unterschied zur KI. Ich danke euch natürlich für das Kompliment. Auch natürlich, also gebe ich an Rainer ja auch weiter, aber
ich gebe das auch gerne zurück.
Wir haben natürlich in meinem Job, ne, ist die KI eine große Bedrohung. Ja, also für euch eine super Hilfe. Für mich als Radiomoderator ist es, wir diskutieren ja auch zum Beispiel darüber gerade, was kann die KI abnehmen? Und da gibt's die Arbeitsgruppen in der ARD, die ab nächstes Jahr dann eventuell schon Verkehrsmeldungen, Wetter und sowas dann lesen lassen von einer KI, was natürlich für die lebenden Menschen, die dort eben Programm machen und mit Leuten sprechen, dann schon eine gewisse Bedrohung bedeutet. Also es eben gibt beide Seiten.
Ne? Auf jeden Fall. Auch im Sinne der Audiodeskription, also der Bildbeschreibung, die es ja manchmal im Fernsehen gibt zu gewissen Filmen. Wenn das eine KI macht, ist das ja vielleicht auch schön und gut, aber dann ist es trotzdem teilweise echt unangenehm, dem zuzuhören, weil sie manchmal viel zu schnell sprechen oder einfach dann noch weniger Betonung da reinlegen als die Grundbetonung, die ein Mensch ja auch nun mal einfach hat. Und das macht irgendwie, je nachdem, ist es ganz viel Segen, aber es kann halt auch wirklich ganz viel kaputt machen und wie du schon sagtest, Ben, auch wirklich Berufsbilder dann zerstören, die dann im Zweifel einfach nicht mehr, oder Berufsgruppen vielmehr, die dann im Zweifel einfach gar nicht mehr Fuß fassen können, so wie sie eigentlich müssten.
Ja, wohl in einigermaßen beruhigt kann man insofern noch sein, wenn man ein Programm anbietet, also ein Radioprogramm, das von einem Menschen für Menschen gemacht wird, merken das Zuhörer schon, so wie Rainer, du es ja auch beschrieben hast, du spürst das, ob derjenige abliest oder woher das kommt oder aus seinem Inneren. Und das spüren eigentlich die meisten schon. Also das gibt es. Also das gab auch einen Versuch hier von einem Radiosender Big FM, einen vollkommen KI-moderierten Sender mal zu launchen. Und das ging auch, kann man sagen, noch in die Hose, weil eben diese Stimme zu synthetisch dann doch war. Ja. Aber es ist faszinierend, was ging. Man hat zum Beispiel, der User konnte seine Hobbys eingeben, also die Autos oder Radrock oder was auch immer. Und dann wurden sogar die Nachrichten für ihn so zusammengestellt, dass dann die erste Meldung zur vollen Stunde in den Nachrichten dieses KI-Senders war dann für diesen User, heute geht Wacken los. Ja, oder die zweite Meldung war dann die Eröffnung der IAA in München oder so, ne? Und das ist natürlich krass und man hört es auch gar nicht, man ist dann in seiner Bubble, man bleibt in seiner Bubble.
Ja, Ben, ich habe dich mal gehört, da warst du bei Werner Reinke. Ich glaube, ihr habt euch privat verabredet und du warst dann im Studio, hast die Verkehrsmeldung gelesen. Und jetzt ein Computer, der mir heute was vorliest, ist ja quasi das, was der Rainer sich halt früher hat vorlesen lassen. Also da wurde der Mensch substituiert. Hat für mich einen riesen Vorteil, weil ich alles steuern kann. Schneller, langsamer springen und, ne? Aber diese Verkehrsmeldungen, als du da warst, das war einfach, wow, der Ben Sträubel ist beim Werner Reinke und das hat, also ich glaube nicht, dass, ich kann mir vorstellen, dass so teilweise das verschwindet, aber das war was ganz, ganz anderes, dieses persönliche. Also da bin ich doch eher optimistisch, dass da die KI nicht Sachen verdrängt, die wir vielleicht haben wollen. Und ich denke, die Herausforderung ist halt, dass wir gesellschaftlich einfach gucken, was wollen wir selbst machen, wo wollen wir die KI überhaupt ranlassen und wo halt nicht, ne?
Und dann ist natürlich auch die Frage, was begeistert einen? Ich bin ja also bin heute befreundet natürlich sehr eng mit Werner, schon viele Jahre, aber ursprünglich wurde ich durch ihn ja zum Radio, kann man sagen, also gebracht, weil ich ihn als Kind hörte mit dieser Begeisterung. Also man schaltete damals HR1 ein. Ich weiß ja, Rainer, wahrscheinlich du auch, HR1 früher
Das bin ich,
Hitparade,
klar.
Hitparade International mit Werner Reinke. So, und das habe ich dann auch aufgenommen mit Kassetten, die Musik und so weiter, wie jeder
Ah,
wahrscheinlich in
ich
dieser
auch.
Zeit. Siehst du?
Ich auch.
Haben wir schon wieder was gemeinsam. Hörgrenzhausen, B54 und auch noch Werner Reinke. Und
So, den Werner Reinke habe ich Ende August erst wieder gehört auf HR1 tatsächlich.
ja, genau. Und das hat da, also damals als Kind war das für mich so, da war das Radio anders. So, dass das sonst hörte man immer, vom Hessischen Rundfunk hörten sie Nachrichten. In HR1 passiert notiert das Unterhaltungsmagazin mit Musik und so. So amtlich wurde das formuliert. Und dann
Sehr
kam eben
amtlich,
plötzlich,
ja.
sehr amtlich, dann kam eben plötzlich der Werner, ne? Hier, hallo Leute. Oh, hier ist die Parade. So, und das hat mich so begeistert, dass ich dann also vor diesem Radio saß und dachte, also das ist irgendwie so, das will man auch mal machen, das will man mal kennenlernen. Also und dann haben wir uns dann irgendwann mal getroffen und dann entstand daraus dann natürlich so diese, ich sag mal, ich nenne es immer die Weitergabe des Feuers, also nicht die Anbetung der Asche, sondern sagt man gibt ein Feuer
Ja,
weiter.
das ist ganz, ganz wichtig, ja.
Ganz
Es
wichtig.
ist eigentlich schade. Das war mal, es gab mal auch zwei blinde Menschen, die Radiomoderatoren waren. Einer hieß Wolfgang Sauer beim Saarländischen Rundfunk. Schon ewig her. Ich glaube, der hat so in den 70er Jahren aufgehört, weil er halt die Pensionsgrenze erreicht hatte. Und dann gab es zur Wendezeit beim Radio Brandenburg, hieß es damals noch, war noch nicht mit Berlin fusioniert. Auch ein Mensch, der ist Rainer noch was, hab vergessen, wie er hieß, dann war dann in 0, nix weg, weil er leider bei der Stasi gespitzelt hatte. Ja, also tolle Moderatoren, aber irgendwie scheinen da in eurem Bereich blinde Menschen auch nicht mehr zu reüssieren. Ich kann mich an einen Schulkameraden erinnern, Andreas Donau, der wäre das furchtbar gern geworden. Der ist dann zum Schluss bei der Stadt Hamburg im gehobenen Dienst gelandet. Das fand ich eigentlich schade, weil es gibt bei uns auch Talente, die wirklich gut sprechen können, die auch mit Sicherheit gut moderieren können, aber nach Wolfgang Sauer und eben diesem Herrn da im Radio Brandenburg habe ich nie wieder mitgekriegt, dass es einer geschafft hat.
Ja, ich kann
Gefallen
mich auch nicht erinnern, ja.
Wir fallen Jürgen Pfleger ein, der beim Hessischen Rundfunk, und Gisa Rünke, die macht beim WDR zum Beispiel nenn ich Zeitzeichen, Tischgespräch macht die manchmal.
Ah,
Also es
okay.
gibt schon, aber nicht so viele.
Also ich glaube, dass die Möglichkeiten durchaus bestehen. Also ich kenne jetzt keine Programmchefs, die sagen, also wir stellen keine Blinden ein. Ja, also das kenne ich nicht. Ich glaube, dass einfach da, wenn wir zum Beispiel ein Audio-File bekommen oder wenn mir jemand ein Audio-File zuschickt, wo er was produziert hat oder mit seiner Stimme was gemacht hat, höre ich mir das an, ist das ja für mich völlig wurscht, ob der blind ist und ob der sieht oder eine Einschränkung hat oder im Rollstuhl sitzt. Da geht es ja dann tatsächlich, und das ist ja auch wieder das Schöne an meinem Job, es geht um das, was kommt raus. Ja,
Richtig.
es wird nicht gefragt danach, mein Abi ist 3,4, deins 1,0, aber okay, dann ist das eben so, aber es fragt keiner mehr danach, also was war davor? Ja, sondern man sagt, hier ist die Sendung, die geht um 0 Uhr oder um 16 Uhr los, mach sie gut. Ist sie gut?
Ja.
Alles in Ordnung. Also ich finde, das ist das Reizvolle an meinem Job, und da spielt auch keine Rolle, was du eigentlich für Handicaps hast, wenn das gut klingt.
Ja.
Und toll. Insofern ja, ist ein Aufruf an alle Blinden, sage ich mal, wenn jemand, aber natürlich, man müsste einen Vorschuss bekommen, ja. Also jemand müsste sich zu Hause hinsetzen oder wo auch immer, in einem kleinen Studio. Ich habe ja auch nicht angefangen beim Südwestrundfunk, sondern im kleinen Krankenhausradio in Limburg an der Lahn. Ja, also das,
okay.
Da fing das an. Und da habe ich 2 Jahre erstmal Zivildienst gemacht und für Patienten gesendet. Und
stand auch in Wikipedia drin.
Ja, genau, das ist aber eine entscheidende Phase gewesen, ja, weil ich ja gar nicht jetzt erstmal mit der Stimme muss man ja erstmal klarkommen, wie reagieren da Leute drauf, ja. Und dann, da gab es als Hörer, Stammhörer gab es nur den Pförtner.
Das war mal okay. Ja, ja.
Also der hat dann auch immer bei Gewinnspielen mitgemacht und dann habe ich dem das, da ist eine Etage tief, habe ich ihm das dann in die Hand gedrückt. Ne? Und okay. das war ja schon aufregend. Also was denkt der Pförtner darüber jetzt? Also man hat dann schon gefragt. Die Patienten, da werden einen schönen Claim, das war Radio St. Vinzenz, bei uns liegen sie in der ersten Reihe. Das war der Claim. Ne?
Das war auch ein bisschen.
Ja, also ich hab viel Späßchen da gemacht. Also da schon mich da ausprobiert, da war ich ja gerade so 18, 19 nach dem Abitur. Und da gab es natürlich auch Sachen, die wurden dann verboten. Ich hatte dann Hitradio FFH ging an den Start, ihr kennt das vielleicht, und die hatten die die Regenwahrscheinlichkeit.
Das war Ende der 80er.
So, und dann, ich hatte dann gedacht, okay, Regenwahrscheinlichkeit ist ja lustig, muss man mal adaptieren auf das Krankenhaus, auf die Situation. Und dann hatte ich die Sterbewahrscheinlichkeit.
Oh. Das ist doch Ärger.
Dann, das gab Ärger, das haben die aber lange nicht erstmal nicht gemerkt. So. Und dann habe ich aber das, also ich habe das ja auch ernst gemeint. Ich habe also dann eine Matrix entworfen, also mit der Belegung bestimmter Stockwerke. Also waren die überbelegt oder wie auch immer. Waren Menschen, manche mussten ja auf dem Flur erstmal liegen, weil man kein Zimmer hatte. Dann, welche Top-Ärzte waren im Urlaub oder krank? Ja, also wie war die Personalsituation? Und dann hatte ich eben daraus eben eine Matrix entworfen und hatte dann die Sterbewahrscheinlichkeit liegt heute bei 44%.
So. Schlechte Krankenhauswerbung, hol ich.
Jetzt und zum Wetter, ne? Und zum Wetter.
Aber Ben, was du jetzt eben gesagt hast, das erklärt für mich komplett, dass du so erfolgreich geworden bist, weil das ist einfach eine krasse Idee.
Ja, krass.
Ja,
das war mein Sprungbrett auf jeden Fall.
Zählt der Druck zufällig Mitschnitte?
Das weiß ich nicht. Also ich glaube nicht. Also das ist das. Es gibt so ein paar Jingles, die ich im Internet mal gehört habe. Die habe ich mit meiner Bandmaschine damals wohl verkauft. Da waren noch Jingles von Radio St. Vinzenz drauf, die ich da gesungen hatte selbst und so in meinem Kinderzimmer. Ne? Radio St. Vinzenz, Nachrichten. Das erste gesungene Nachrichten-Jingle, glaube ich, auf der Welt. Und so mit einem 4-Spur-Tape-Deck und dann aus der Zeitung dann vorgelesen, da gab ja kein Internet, dann so Kreuzchen gemacht und dann aus der Zeitung Marlburger Tageblatt und sowas, ne? Dann vorgelesen, was ist da los in der Region, ne? Also so fingen die ersten Sendungen an da, ne? Aber das ist schon wichtig, deswegen sage ich auch, für egal ob sehend oder blind, der Einstieg, dass man Routine bekommt. Ne? Wenn man mit der Stimme was machen möchte, das ist wie ein Musikinstrument, deswegen bin ich dann, wenn der Hans ja kommt mit günstigeren Mikrofonen, bin ich empfindlich. Das ist wie wenn man einem Pianisten ein verstimmtes Klavier hinstellt. Ne?
Ja, klar.
Achtet man drauf. Und insofern ist das die Übung, ja, das ist ganz entscheidend, also dass man nicht anderen die Schuld gibt, das ist so mein Hinweis für junge Menschen ist, es gibt niemanden, der Schuld hat, das muss man sich einfach mal abschminken, immer das mit Schuld, ja, wenn die nicht wären, dann hätte ich und so, das habe ich einfach immer abgetan, sondern einfach gesagt, okay, wie komme ich da hin? Und da hat mein Onkel immer gesagt, das Leben ist eine Slalomfahrt zwischen Schlaglöchern, Funklöchern und Arschlöchern.
Da das ist ein wunderschönes Schlusswort tatsächlich an dieser Stelle. Nehmen wir mit, werde ich morgen als neues Motto auf die Homepage setzen. Ja, super. Ja, vielen herzlichen Dank. Das war super anregend, interessant und lehrreich auf jeden Fall. Und toll, dass ihr uns hier begleitet habt in der Forumssitzung. Wir werden die dann auch hochladen und übers Forum dann natürlich verschicken, wenn es denn soweit ist und hochgeladen wurde.
Echt sehr spaßig und vor allem auch sehr informativ.
Vielen Dank euch allen. Bis bald, würde ich mal sagen.
Bis bald.
Bis bald.
Tschüss.
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 Anmeldemöglichkeiten und weitere Informationen findet ihr unter www.dlinfo.de.
Empfehlt diesen Podcast weiter und schaut auf unserer Website vorbei. Ihr werdet hübscher davon.
Oh yeah.
www.dlinfo.de